Ja, es ist schön, dass wir uns auch hier zur zweiten Stunde begrüßen dürfen. Besonders schön fand ich das Eingangslied, dass wir in seinem Namen jetzt zusammen hier sind. Besonders berührt hat mich der allerletzte Halbvers. Lass uns nicht im Stich. Wenn man hier vorne steht, oder zumindest so, wie es mir geht, dann ist das mehr ein Schrei. Ja, lass mich nicht im Stich. Und ich bin immer dankbar für Brüder, die hier beten, für dieses Wort. Dass es nicht von uns kommt, sondern dass es von unserem Herrn kommt. Wir hatten ja schon letzte Woche einen Einstieg in das Thema, was uns jetzt hier im nächsten Halbjahr begleiten soll. Die Sendschreiben des Johannes an die Gemeinden in Kleinasien. Und heute fangen wir mit der ersten Gemeinde an. Das ist immer die Technik, ja? Aber okay. Mit der Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Ephesus, ich denke, das ist für Bibelleser was ganz Besonderes. Es gibt kaum eine zweite Gemeinde im Neuen Testament, über die uns mehr gesagt ist, als über diese Gemeinde in Kleinasien. Und ich denke, das fällt uns in der heutigen Zeit schwer, uns reinzuversetzen, was ja die Christen eigentlich damals bewegt hat. Wir wissen sehr wenig, oft über die Kultur, über das, was in dem Land los war. Wir wissen oft sehr wenig über die Probleme. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir gerade über die Gemeinde in Ephesus so viel erfahren dürfen. Was die Zeit war, in der diese Sendschreiben hineingeschrieben wurde. Wir wissen sehr viel über die Gründung von dieser Gemeinde in Ephesus. Aber wir wissen auch, und da möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, auch sehr viel aus den Geschichtsbüchern über Ephesus. Ephesus war nicht irgendeine Stadt. Ephesus war keine kleine Stadt für die damalige Zeit. Ephesus war eine Großstadt. Es war die Hauptstadt der Provinz Asia und die Provinz Asia, das war nicht irgendwie so eine kleine Nebenprovinz im Römischen Reich, sondern das war eine sehr bevölkerungsreiche Provinz gewesen. Da lebten sehr viele Menschen drin. Da war auch sehr viel Handel durch diese ganze Provinz Asien. Und das spiegelte sich dann auch letztendlich in dieser Stadt Ephesus wider. Ephesus lag am Mittelmeer. Es war eine Hafenstadt. Und ich glaube, das wissen wir auch noch heute, wenn wir in diese Hafenstädte unserer Welt gucken. Das sind Städte, da läuft sehr viel zusammen. Da läuft sehr viel Einfluss von außen rein. Da landen Schiffe, da kommen Menschen durch. Alle tragen ihre Kultur mit rein. Die tragen ihre Überzeugung mit rein. Und sie tragen auch ihre Einflüsse mit rein. Ich glaube, wir gucken heute immer so, also die Großstädte, die bewegen uns. Also sind wir so ganz fasziniert, wenn wir, was weiß ich, was von New York oder London hören, dann denken wir, boah, da ist was los. Aber was ist die Situation für die Christen in diesen Städten? Sagen die auch, boah, da ist was los? Ja, da ist eine Menge los, aber ich denke, das ist auch eine Menge Probleme, mit denen letztendlich die Christen dort in diesen Städten dann fertig werden müssen. Schätzungen gehen aus, dass damals in Ephesus ungefähr 200.000 Menschen gelebt haben. 200.000 Menschen, da denken wir vielleicht heute, das ist gar nicht so viel. Andere Schätzungen gehen aus, dass um die Zeitenwende ungefähr 200 Millionen Menschen auf dieser Welt gelebt haben. Heute wissen wir, dass es ungefähr 8 Milliarden sind. Also ist dann Faktor 40 zu dem, was damals um die Zeitenwende war und das, was heute ist. Und wenn wir mal die 200.000 Menschen von Ephesus mit einem Faktor 40 dann multiplizieren, kommen wir so circa auf 8 Millionen. Ich weiß, der Vergleich hinkt, den ich da gebe, aber wir würden heute sagen, das war in Paris, das war in London unserer Zeit. Ephesus war eine Großstadt gewesen. Und ich glaube, Großstädte wurden zur damaligen Zeit auch ganz anders empfunden, als sie heute empfunden werden. Heute kennen wir öffentliche Verkehrsmittel, da haben wir die Autos, da haben wir schnelle Straßen durch die Städte, da haben wir Züge, da haben wir U-Bahn. Aber wie ging es den Menschen, die damals in so eine große Stadt hineinkamen? Und da musste ich an den Propheten Jona denken. Das ist zwar dann noch 700 Jahre ungefähr weiter zurück, aber er wurde ja von Gott nach Ninive gerufen. Das war eine Großstadt seiner Zeit. Und es war für mich immer so spannend zu lesen, wenn er sagt, er kam in diese Großstadt. Er ging so anderthalb Tage mitten in diese Stadt hinein und war quasi verschlungen von dieser Stadt. Das war ein ganz schöner Weg. Ich erinnere mich mal, dass ich mal zu Fuß eine Großstadt empfunden hatte. Ich war mal auf Dienstreise in Kalifornien, hatte einen Samstag frei durfte mir San Francisco angucken, stellte mein Auto am Hafen ab und bin dann dann durch diese Stadt gegangen. San Francisco ist gegenüber seinem Ruf gar nicht so groß, das ist nicht mal eine Millionenstadt. Der ganze Ballungsraum da drumherum, der ist noch viel größer. Und man erfährt so eine Stadt ganz anders. Man sieht das Leben auf den Straßen und früher, denke ich, da lief noch viel, viel mehr auf diesen Straßen ab. Da ging das ganze Leben da auf, da ging der Handel und da musste man dann überall durch. Nachdem ich durch so eine Stadt einen Tag dann durchgegangen bin, da habe ich mir einen kräftigen Sonnenbrand erstmal geholt, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Und aber wenigstens habe ich ein bisschen mehr von dieser großen Stadt gesehen. Ich habe ja eben schon erzählt, dass Ephesus eine ganz imposante Stadt war. Da waren viele, viele große Bauten. Da waren eins der 7 Weltwunder des Altertums, von dem wir heute natürlich nichts mehr sehen, das war der Artemis-Tempel. Götzendienst wurde da getrieben. Das hier ist jetzt bloß eine Nachbildung in Miniatur, die irgendwo in Istanbul steht. Aber das war eins der Weltwunder. Wenn wir heute, was weiß ich, vom Eiffelturm reden oder von Hochhäusern in New York oder auf der arabischen Halbinsel, wo wir heute mit den großen Häusern dann stehen, eins von diesen Weltwundern in der Antike, das war in Ephesus. Waren auch noch weitere Tempel da. Da waren Tempel für den Kaiserkult, der Hadrianstempel oder auch noch für andere Kaiser wurden da Tempel aufgebaut. Und wir sehen, da war eine Bevölkerung, die war religiös nicht unbesetzt. Da kam nicht gerade das Christentum dann schloss da immer direkt auf offene Türen, sondern da waren viele andere Götter da schon, die ihren Raum einnahmen. Und das waren Götter, die auch gezielt instrumentalisiert wurden. Wenn wir von dem Kaiserkult hören, dann war eigentlich der Gedanke dahinter, dass die Bevölkerung den Mächtigen dieser Zeit untertan gemacht werden sollte. Da wurden die Kaiser zu Göttern erhoben und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, an diese zu glauben. In Ephesus war aber auch eine mächtige Vergnügungsindustrie, das müsste ich mal so nennen. Reste davon, die sehen wir auch heute noch. Das große Amphitheater in Ephesus, das ist wirklich imposant. Ich glaube, Ralf, wir waren mal vor ungefähr 30 Jahren in der Freizeit da. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an diese Freizeit zurück. Wir haben übrigens die Sendschreiben betrachtet. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir mit dem Ephesus-Sendschreiben da angefangen haben. Aber es war eine sehr gesegnete Zeit. Und für mich als jungen Mann damals, ich habe viel aus dieser Freizeit mitgenommen. Vielleicht ein Hinweis für die Jüngeren bei euch, wenn es irgendwer euch ermöglichen kann, die Eltern oder wenn euer Geld schon reicht, nehmt es wahr. Solche Freizeiten, das sind wirklich Impulse, da zählt man noch lange Zeit vor und das kann auch richtungsweisend sein im Leben. Und man lernt auch viel über die Bibel. Es ist immer mal auch was anderes, wenn man das anschauen kann, was man gelesen hat und es ist einem eine Hilfe. Und es war für mich sehr eindrucksvoll, dieses Amphitheater zu sehen. 24.000 Sitzplätze. Könnt ihr euch vorstellen, in der Stadt mit 200.000 Einwohnern, das Rhein-Energiestadion ist dann Zwerg gegen. Wenn wir da von einer Millionenstadt wie Köln davon ausgehen. Und diese Amphitheater, die wurden auch sehr intensiv genutzt. Da ging ich auch noch später dann drauf ein. Wenn er in den Vordergrund von diesem Bild guckt, dann sieht er die Straßen in Ephesus. Die waren zum Teil marmorbedeckt. Das waren Prachtstraßen mit Säulen an der Seite. Da wollte man was hermachen, da wollte man seinen Einfluss, seine Macht wollte man zeigen. Und das kam in den Bauwerken, kam das letztendlich zum Ausdruck. Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt von diesem Sendschreiben am Ephesus lesen, war ein gewaltiger Bauboom damals in Ephesus gewesen. Der Stadt ging es gut. Da waren Handelswege, da waren große Stadien mit Thermen. Heute würde man sagen, Fitnessbereiche mit Wellnessbereich direkt nebenan. Die lagen extra zusammen, damit die Leute, die in den Stadien dann trainierten, auch direkt dann sich letztendlich dann auch wieder körperlich erholen konnten. Es gab eine Pferderennbahn. Alles Mögliche wurde in Ephesus geboten. Da ging es wirklich rund. Heute würde man sagen, das wäre eine hippe Großstadt gewesen. Viele Leute drängten in diese Stadt. Die wollten da leben. Das war nicht so langweilig wie vielleicht auf dem Land. Da ging es wirklich los. Eine Bibliothek wurde da noch gebaut. Hier, das ist die berühmte Celsus-Bibliothek. Aber so wie ich das nachgelesen wurde die erst in der Zeit nach dem Sendschreiben an die Epheser letztendlich dann aufgebaut. Ich habe eben gesagt, da ging was los in dieser Stadt. Ich hatte mal aus so einem Geschichtsbuch was rausgesucht. Das war ein Festprogramm, wie es letztendlich in Ephesus dann durchgeführt wurde. Und das war für mich recht interessant. Also das, was wir heute kennen, ist vielleicht recht antik. Oder man könnte andersrum sagen, die Antike war in ihrem Sucht nach Unterhaltung eigentlich recht modern. Da wurden mehrtägige Festspiele abgehalten. Das fing an mit Wettstreiten von Sängern oder von Dichtern. Also Castingshows waren nicht unbekannt. Und Poetry Slams, die haben ihren Ursprung eigentlich schon vor 2000 Jahren. Und ein Körperkult, den haben wir nicht erst in der Neuzeit empfunden. Den gab es schon damals, gerade bei den Griechen, die legten sehr viel Wert darauf. Wettspiele wurden auch durchgeführt zur Unterhaltung der Bevölkerung. Der römische Spruch, Brot und Spiele, war ein politisches Programm. Die Bevölkerung sollte ruhig gehalten werden, indem sie genug zum Essen hatte. Aber sie sollte eigentlich auch abgelenkt werden mit Spielen, ob es jetzt hier irgendwelche Festspiele sängerischer Art war oder körperlicher Art war. Das half letztendlich den Mächtigen dieser Zeit, die Leute ruhig zu halten. Und wenn ich mir das alles angucke, wie es damals in Ephesus war, habe ich mich gefragt, da will Gott Gemeinde bauen? Die Leute haben doch alles. Sind die verlangt nach Gott? Kann doch eigentlich gar nicht sein. In den Vergnügungen, die sie damals hatten, in dem Reichtum, den sie hatten, dem muss es doch gut gewesen sein. Ist doch eigentlich keine offene Tür fürs Evangelium? Die Bibel belehrt uns eines Besseren. Und da war für mich eins drücklich, und das möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, wie hat Gott damals in Ephesus Gemeinde gebaut? Wir finden den Anfang in der Apostelgeschichte, und es fing auf der zweiten Missionsreise von Paulus an, so klein und unscheinbar. Wir lesen das in Apostelgeschichte 18, Vers 19, dass Paulus zwei Mitarbeiter mit nach Ephesus brachte aus Korinth. Paulus blieb am Ende der zweiten Missionsreise nicht lang nach Ephesus, aber er machte das, was er eigentlich immer sehr gerne gemacht hatte. Er nahm Mitarbeiter da mit und ließ sie da zurück. Die hießen damals Priska und Aquila. Das war ein Ehepaar, was er in Korinth kennengelernt hatte. Und so können wir eigentlich mit Fug und Recht sagen, die Gemeinde in Ephesus fing mit einer Hauskreisarbeit an. Da war ein Ehepaar, das gastfrei war, das Leute in ihr Haus aufnahm und ihnen weitererzählte vom Wort Gottes. Und einer der ersten, den sie aufgenommen haben, das war ein Jünger namens Apollos. Das war ein Jude, der wohl von Johannes dem Täufer unterrichtet worden war, der von ihm über das Evangelium letztendlich unterrichtet war, aber auch noch nicht voll in der Lehre unterrichtet war. Er kannte bloß die Taufe des Johannes. Da war irgendwo noch eine Lücke in seiner Unterweisung. Und da war eine Priska und eine Aquila, und die nahmen sie zu sich und sagten, da ist noch mehr. Sie haben ihn weiter eingeführt. Und dieser Apollos war dann sehr nützlich für die Gemeinde in Ephesus. Es war ein Mann, der wohl hochgebildet war, beredt war, im Gegensatz zu mir, der wirklich was sagen konnte und was weitergeben konnte, und er war da für Gott wirklich sehr zu gebrauchen. Er legte sich öffentlich mit den Juden an. Er bezeugte da das Wort Gottes, er bezeugte das Evangelium, und er bewies aus den Schriften, dass Jesus der Christus war. Das hat mich immer eigentlich interessiert, wie das eigentlich stattgefunden hat. Aber wir finden da auch viele Hinweise in der Apostelgeschichte. Ich denke nur zum Beispiel an die Verteidigungsrede des Stephanus kurz vor seiner Hinrichtung, die eigentlich eine Beweisführung ist. Anfang von den Büchern Moses bis über die ganzen Propheten. Ja, Jesus ist der Christus. Wie ging es dann weiter? Dritte Missionsreise, ein paar Jahre später. Paulus war zwischendurch in Antiochia gewesen, da wo auch seine zweite Missionsreise losgegangen ist, und er brach wieder auf. Jetzt kam er dann nach Ephesus und da machte er dann gründliche Arbeit. Er blieb nicht nur kurz, sondern er blieb lang. Wir lesen es in der Apostelgeschichte ein paar Kapitel weiter, dass er wohl volle 3 Jahre da geblieben ist. Was muss das für eine Zeit gewesen sein? Anfang von so einer kleinen Hauskreis, von einer Hausgemeinde. Und dann machte der Paulus dann Missionsarbeit. Er suchte Räume für seine Tätigkeit. Er fand da eine Schule des Tyrannus, irgendein Gebäude. Da gab es nicht so Gemeindegebäude, wie wir es heute hatten. Er musste das nutzen, was zur Verfügung war. Und er tat es. Er unterrichtete da die Menschen über längere Zeit. Er teilte das Evangelium mit. Er war aber auch nicht allein. Ich glaube, das ist immer so eine Fehlvorstellung, wenn wir von den Missionspreisen des Paulus dann letztendlich lesen und wir denken, naja, da ging der Paulus allein. Das beweist eigentlich nur, dass wir nicht gründlich in der Apostelgeschichte nachgelesen haben. Er nahm immer welche mit. Und ich glaube, das ist so ein Grundsatz in der Bibel. Wir sind keine Einzelkämpfer. Das kennt die Bibel eigentlich gar nicht. Wenn wir uns das Neue Testament angucken, da sind wir immer zusammengestellt. Das fängt im Evangelien an, als der Herr Jesus die Jünger aussendet, da sendet er sie 2 und 2. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir die Arbeit für unseren Herrn alleine machen. Wir sind in der Gemeinde zusammengestellt und wir finden so viele schöne praktische Beispiele in der Bibel dazu, dass wir gegenseitig der Hilfe brauchen, in erster Linie von unserem Herrn, aber wir brauchen uns gegenseitig. Wenn wir hier zusammen sind, dann tun wir was Gutes, dann folgen wir ja dem Wunsch unseres Herrn, dass wir als Gemeinde zusammenkommen sollen und in den Aufgaben, in die wir gestellt sind, da sollen wir es genauso weitermachen. Weil sonst, ja, dann schmoren wir im eigenen Saft und da ist dann kein Wachstum, da kommt dann zum Stillstand und da kann ich Gott auch nicht viel mit anfangen. Wenn ich mir da den Paulus angucke, da konnte er was mit anfangen. Er unterrichtete in Ephesus und das hat Bahnen gebrochen. Er konnte Menschen erreichen, die mit ihrem alten Leben letztendlich gebrochen haben, die sich zum Herrn Jesus bekehrt haben. Und wir finden, dass da eine richtige Erweckungsbewegung groß ging, wie damals im Anfang der Apostelgeschichte in Jerusalem, dass sehr, sehr viele Menschen zum Glauben kamen und dass sie mit ihrem alten Leben wirklich Schluss machten. Ein neues Leben anfing. Das war sichtbar. Das hat Staub aufgewirbelt damals in Ephesus. Wir lesen da von diesem Aufstand des Demetrius. Das hinterlässt Spuren, wenn Menschen von ihrem alten Leben umkehren und Jesus Christus nachfolgen. Da ändert sich was. Und weil es so viele waren, wurde da auch das öffentlich ruchbar. Und die Leute haben sich gefragt, was passiert denn, wenn jetzt auf einmal so viele Menschen vom alten Götzenkult sich absagen und jetzt Jesus Christus nachfolgen. Ich erinnere mich mal, dass ich hier von der Kanzel, ich weiß gar nicht, wer es gepredigt hat, was über die Erweckungsbewegung im Siegerland und Westerwald gesagt hat, da gingen die Kneipen pleite, weil die Leute nicht mehr abends in die Kneipe gingen. Hatten sie nicht nötig, wollten sie nicht. Und denen fehlte die Kundschaft. Ähnlich ging es dem Demetrius. Die lebten von, wie sagen wir es auf Neudeutsch, Devotionalen, also so kleinen Götzenbildern, so einem kleinen Tempel, die haben es verkauft und Geschäft ging anscheinend blendend, konnten sie gut von leben. So eine ganze Handwerksriege, die dann kleine Silbertempel dann letztendlich gegossen oder geschmiedet hat und auf einmal gingen die Kunden weg. Ist schon schön, ne, wenn Gott wirkt und so viel Großes in so einer Stadt dann vollbringen kann. Ja, aber die Zeit geht weiter. Die Missionsreisen waren ungefähr 50 nach Christus bis 60 nach Christus. Wenn wir hinterher zu diesem Sendschreiben an Ephesus kommen, geht man von aus, das war 95 nach Christus. Da war noch eine Menge Zeit dazwischen, zwischen dieser Gründung der Gemeinde und dem weiteren Fortbestehen, mit dem wir uns gleich beschäftigen wollen. Ja, und die Arbeit in der Gemeinde geht weiter. Wir lesen daran von in mehreren Briefen, die uns im Neuen Testament gegeben sind. Der erste Timotheusbrief wird an Timotheus von Paulus geschrieben, als er nach Ephesus gesandt ist. Also die Apostelgeschichte spielt komplett letztendlich oder in weiten Teilen auch mit der Gemeinde in Ephesus. Dann der Timotheusbrief, Hinterher natürlich der gesamte Epheserbrief handelt von der Gemeinde in Ephesus. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns die Briefe vielleicht dann auch nochmal, wenn wir Zeit haben, uns angucken. Man kann sehr vieles von dem Leben der ersten Christen damals lernen und vor allem auch das, was es in unserer Zeit bedeutet. Nachdem der Timotheus weg war, ging es weiter. Paulus setzte den nächsten Mitarbeiter als Ersatz Quasius von den Timotheus für die Gemeinde in Ephesus rein. Er sendet den Tychikus. Es wird schön, wenn es da solche Brüder wie den Paulus geben, die das Wohl der Gemeinde im Blick haben. Die wussten, was los war in der Gemeinde. Die wussten, wo es Not tut und die Mitarbeiter gesendet haben, dass die Gemeinde gesund blieb. Und da waren viele, viele Probleme letztendlich in Ephesus. Und von ein paar der Probleme lesen wir dann letztendlich in den Sendschreiben, zu denen ich jetzt kommen möchte. Sendschreiben an Ephesus. Ich glaube, die meisten von uns, wenn wir von dem Sendschreiben letztendlich sprechen, dann würdet ihr sagen, ist doch klar, das war doch die Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat. Und damit ist dann das Thema dann letztendlich abgehakt. Nein, wir lesen vorher von der Gemeinde noch einiges mehr. Wenn wir uns den ersten Vers angucken, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Gott stellt sich persönlich der Gemeinde vor. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das werden wir sicherlich noch in den anderen Sendschreiben dann auch betrachten. Wo Gott die Gemeinden in den Sendschreiben letztendlich anspricht, das Erste, was er tut, er stellt sich selber vor. Er schreibt an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Das ist der Befehl, der dem Johannes gegeben worden ist. Und wir merken, Gemeinde ist mehr als die Anzahl der Glieder, die wir heute Morgen hier zusammensitzen. Ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Zeit, dass wenn wir über Gemeinde sprechen, dass wir nur über Gemeinde hier in unserer Welt sprechen. Das ist der eine Teil. Aber viel größer ist der Teil, den wir nicht sehen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und das Haupt der Gemeinde sitzt zu Rechten des Thrones des Vaters. Und wenn ich hier diesen ersten Vers recht verstehe, dann ist da noch viel mehr in der himmlischen Welt, was unserer Gemeinde zugeordnet sind. Wir reden nicht viel dafür rüber und ich denke auch mit Recht, weil in Hebräer 1, Vers 14 steht, über die Engel, sie sind alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Wille, die das Heil ererben sollen. Aber hier wird uns auch gesagt, dass auch im Himmel unserer Gemeinde Engel zugeordnet sind. Wir brauchen da nicht viel drüber zu reden. Es ist aber für mich ein Trost. Ich sehe es ja schon im Alten Testament, als der Elias da vor dieser Raubschar der gegnerischen Heerscharen steht und dann ihn sein Knecht fragt, wie sollen wir dagegen bestehen? Und da sagt er zu ihm, du siehst nicht das, was ich sehe. Die Gemeinde ist wichtiger als das, was wir hier vor Ort auf dieser Welt dann einfach sehen können, sondern sie ist Gottes Plan, sie ist dem Herrn persönlich untergeordnet und wir wollen uns nach ihm ausrichten. Darin liegt auch ein ungeheurer Trost. Wenn ich manchmal über Gemeinde nachdenke, dann bin ich so ein bisschen mutlos. Dann sieht man Entwicklungen in dieser Zeit, die irgendwo wie Riesen vor einem stehen. Dann sieht man vielleicht damals und dann jetzt, dass manche Sachen dann problematischer geworden sind. Und man schwenkt so ein bisschen in Selbstmitleid. Das ist nicht gut. Das sollen wir auch niemals tun. Gott ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Und von den Problemen, mit denen die Epheser damals zu tun hatten, ich glaube, da sind wir heute noch in einer heilen Welt teilweise. Und ich finde es halt so großartig, dass Gott immer darüber Herr war, über die Probleme damals in der Antike, übers Mittelalter, Neuzeit bis heute in die Moderne. Wir brauchen keinen anderen Gott. Der damals mächtig war, in so einer antiken Großstadt mit all ihrer Sündigkeit, mit ihrer Vergnügungssucht, mit ihrer falschen Religiosität, Menschen zu erwecken, der ist sicherlich auch noch genauso mächtig, das auch heute zu tun. Und ich bin froh, dass dieser Gott genau in diese Gemeinde geguckt hat. Gehen wir weiter auf den Vers 2, wo er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Ich denke, der Vers 2 gibt uns einen schönen Einblick in das, was damals in der Antike in Ephesus los war. Da waren viele geistige Strömungen und da müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Zwei, das sind die, die von der Welt nach außen in die Gemeinde treten. Das andere, das sind Strömungen, die in der Gemeinde selber oft entstehen. Irrlehren. Damit hatten damals auch die Epheser zu tun. Das war einfach auch durch die Entwicklung in der Gemeinde letztendlich bedingt. Viele kamen aus dem Judentum. Die ersten Christen in Ephesus, das waren Juden, die sich bekehrt haben. Hinterher, nach relativ kurzer Zeit in der dritten Missionsreise, ging der Apostel Paulus über, dann zu den Griechen zu sprechen. Und da war Konfliktpotenzial. Da waren Christen, die vorher Juden gewesen waren. Da waren Christen, die aus dem Griechentum, aus dem Römertum der Zeit kamen. Und die brachten auch das mit, was sie vorher waren. Wir sind als Christen von Neuem geboren, aber oft bringen wir auch unseren alten Menschen mit. Teilweise unsere alten Überzeugungen, das, was wir für richtig halten, unsere alte Religiosität und versuchen sie dann hinterher wieder dann mit dem zu vermengen, was eigentlich neu hätte geworden sein sollen. Die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium. Wir versuchen es irgendwie anzupassen und das war bei den Juden war es dann immer das große Risiko, ja, dass sie wieder zurück wollten zum Gesetz, zur Rechtfertigung aus Werken. Und das war beileibe nicht die einzige Strömung, die es damals gab. Dann waren noch die Strömungen von den Griechen. Da waren berühmte Philosophenschulen und die gab es sicherlich auch in Ephesus. Da waren Leute, die waren intellektuell wahrscheinlich damals den ersten Christen haushoch überlegen. Wie geht man damit um? Da waren Christen, die versuchten dann, die Botschaft der Bibel anzupassen an dem, was damals dann intellektueller Mainstream war. Sie sagten, nee, das Alte Testament, das ist uns ein bisschen suspekt, das lassen wir mal weg. Wir machen die Botschaft von Jesus Christus intellektuell ein bisschen aufwendiger, wir hübschen die etwas auf und das nannte sich dann Gnosis. Und am Ende des ersten Timotheusbriefs muss der Apostel Paulus den Timotheus davor warnen. Hab Acht darauf, dass sich da Leute in die Gemeinde einschleichen wollen, die die Botschaft Gottes umändern wollen, die sie akzeptabel machen wollen. Und da gab es noch eine weitere Strömung, von denen lesen wir dann auch im Vers 6 von den Nikolaiten. Wir wissen nicht viel über die Nikolaiten. Das meiste davon, das lesen wir noch in dem nächsten Sendschreiben oder übernächsten Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Das waren offenbar solche, die die Botschaft von Jesus Christus konform machen wollten, was mit der Sexualmoral zur Zeit damals der alten Griechen dann noch gangbar war. Es war eine freizügige Gesellschaft. Wir lernen ja so viel aus dem Epheserbrief über die Struktur in Familie und Ehe. Und wenn der Paulus darüber viel schreiben musste, dann denke ich, dann war es damals auch zu der Zeit bitter notwendig. Genauso notwendig, wie es natürlich auch heute ist. Die Christen, die Botschaft von Jesus Christus, brachte etwas ganz Neues da rein. In das Verhalten von Mann und Frau, in das Verhalten von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern. In das Verhalten, wie heiratet man, wie verhält man sich vor der Ehe, wie verhält man sich in der Ehe. Wir sind hier jetzt vielleicht dann doch noch gewisserweise geprägt durch das, was in Deutschland die letzten 100 Jahre oder Jahrhunderte dann noch gang und gäbe war. Eine gewisse Moralität, die vom Christentum geprägt war. Das kannten damals die Geschwister in Ephesus nicht. Ich glaube, die vor den Hürden, vor denen sie standen, als sie die Botschaft von Jesus Christus über Paulus, über Ehe und Familie dann in die Gemeinden getragen worden war, das war etwas, was noch in viel harscherem Konflikt damals zu dem, was gelebt worden stand, als es heute ist. Und merken wir es nicht? Eigentlich sind wir ja als Christen sowas wie, ja, wir werden belächelt. Aber das ist ja eigentlich doch noch gut so. Weil mit unseren Maßstäben, was für uns wichtig ist, in der Ehe, vor der Ehe, als Bild von dem Verhältnis Christus zu seiner Gemeinde, das wird heute belächelt, aber das war vor 2000 Jahren nicht anders. Das war irgendwie lächerlich. Und damit mussten damals die Christen klarkommen. Damit müssen unsere Kinder klarkommen, die in der Schule sind, wenn sie sich zum Herrn Jesus bekennen. Mit dem, was hier bei uns gelehrt wird über Ehe und Familie. Was geben wir unseren Kindern mit? Liebe Kinder und Jugendliche, was nehmt ihr mit, wenn ihr hier seid, wenn ihr ein Wort hier von der Kanzel hört oder bei euch zu Hause? Was nehmt ihr davon mit? Es ist schön, dass, wenn ihr in der Schule seid oder in der Uni oder in der Ausbildung, ihr seid auch da nicht allein. Wir können euch hier was aus dem Wort Gottes mitgeben, aber wenn ihr dann doch bestehen wollt, braucht ihr die Hilfe von einem Höheren. Und das geht nur im Gebet. Was uns hier dieser Vers 2 auch noch sagt, die Christen damals in Ephesus haben das Wort geprüft. Das, was an sie hineingetragen wurde. Diese Propheten, diese Apostel, die zu ihnen kamen und die falsch waren. Und sie hatten Maßstab. Sie hatten damals nicht das ganze Neue Testament. Sie hatten sicherlich das Alte Testament. Sie hatten aber auch wahrscheinlich schon einige von den Evangelien. Sie hatten aber nicht die vollständigen Briefe des Paulus. Sie hatten aber einige Briefe davon schon. Den Epheserbrief, den Timotheusbrief. Das ist der Maßstab. Wenn wir den Maßstab nicht kennen, wie wollen wir denn prüfen, wenn was Falsches an uns herangetragen wird? Haben wir keine Chance. Bei uns in der Firma, wenn wir Produkte vom Zulieferer, die irgendwo von draußen reinkommen, das Erste, was damit gemacht wird, die gehen allermeistens durch die Maßkontrolle. Die Norm ISO 9001 verlangt das. Und das ist auch gut so. Wenn du nämlich irgendwas hast, was von außen reinkommt, ein Bauteil, und du baust das dann hinterher in ein komplexeres Bauteil ein, und das hat nicht den Maßen entsprochen, dann kommt großer Mist raus. Dann ist hinterher ein Bauteil, was vielleicht Hunderttausende oder Millionen kostete, kann Schrott sein. Und so sollen wir auch prüfen, was von außen reinkommt. Wir sollen eine Maßkontrolle machen mit dem, was uns herangetragen wird. Und das Wort Gottes ist der Maßstab dafür. Was mich an dieser Gemeinde in Ephesus letztendlich beeindruckt hat, ist auch, dass im Vers 3 von ihnen gesagt wird, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich hatte ja eben gezeigt, dass in dieser Zeit zwischen der Gründung der Gemeinde in Ephesus und dem Sendschreiben ist ungefähr eine Periode von ca. 40, 50 Jahren vergangen. Das, was hier in dem Sendschreiben an Ephesus angesprochen wird, das ist nicht so ein Momentanbild, sondern das ist eine Beleuchtung über eine längere Periode. Und Gott wusste, was in dieser Gemeinde alles getragen werden musste, was alles auf sie eingedrungen war, auch an den Problemen, die sie hatten, dadurch, dass sie Christen worden sind, an der Verachtung, die ihnen von außen entgegengekommen ist und an dieser Fleißarbeit des Prüfens, des Bleibens im Wort Gottes. Das ist nicht so ein Automatismus. Ich lese dann einmal pro Monat oder pro Woche die Bibel und dann ist alles gut, sondern das will jeden Tag wieder neu erkämpft werden, das will jeden Tag wieder neu erbeten werden. Ich finde das so schön und wir werden das sicherlich doch betrachten, wenn wir auf Mose kommen, diese Geschichte vom Manna in der Wüste. Das ist irgendwas, wo ich heute noch irgendwo immer dran rumdenke, was will uns das sagen? Warum hat Gott jeden Tag da die Nahrung gegeben und warum ist das Manna jeden Abend schlecht geworden? Das konnte man nicht lagern. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die uns Menschen oder mir zumindest sehr, sehr schwer runter will. Die Beziehung zu unserem Herrn, das ist wie so ein Kind vor der Geburt an der Nabelschnur. Wenn du die unterbrichst, dann ist das Kind tot. Die muss lebendig sein. Da können wir nichts auf Vorrat mitmachen. Da können wir nicht sagen, ich bin jetzt auf den Höhen von Tabor und das reicht das nächste Jahr über, sondern jeden Tag, jede Woche, immer wieder neu. Und das ist das, was damals die Epheser gelebt haben. Und das war kein einfacher Kampf gewesen. So, und jetzt möchte ich dann doch zu dem Vers kommen, ich denke, den wir alle kennen, und der Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Der steht da irgendwie drin, wie so ein Fremdkörper doch in diesem gesamten Sendschreiben. Wie konnte es dazu kommen? Da ist eine Gemeinde, die wächst. Da ist eine Gemeinde, die wirklich offenbar gesund im Glauben steht und eine Menge Kämpfe hat und eine Menge Kämpfe auch siegreich durchsteht. Und dann kommt dieser Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, jetzt muss ich was über Liebe sagen. Und da muss ich euch gestehen, dass ich glaube, da sind eine Menge Geschwister hier, die was besser darüber reden könnten. Wenn ich mich jetzt diesem Thema Liebe nähere und das so kopflastig mache, dann weiß ich, dass ich dem Thema Liebe eigentlich überhaupt gar nicht gerecht werde. Es ist schwierig, über Liebe zu reden. Liebe, ja, die äußert sich doch in Tat und Wahrheit, auch im Gefühl. Und für mich ist immer wieder dieser Vers aus Markus 12, Vers 30 wichtig, den wir ja auch in den anderen Evangelien finden, als hier die Schriftgelehrten den Herrn Jesus fragen, was ist das höchste Gebot? Und was antwortet ihr, der Herr ihnen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Ich glaube, Liebe ist komplexer, als wir das in der deutschen Sprache letztendlich dann auch wiedergeben. Wir wissen, dass es im Griechischen viele verschiedene Begriffe von Liebe gibt und die auch immer wieder etwas anderes dann auch letztendlich in den Fokus nehmen und das dann genauer beleuchten. Und ich finde diesen Vers immer wieder so hilfreich, dass wir mit unserem ganzen Menschen lieben sollen. Mit dem Herzen, das sind Gefühle. Mit der ganzen Seele, das ist unsere Psyche, das ist unsere Persönlichkeit. Es ist schwer, diesen Begriff überhaupt irgendwie passend zu umfassen. Und dann kommt vielleicht für uns Deutsche irgendwas Verwunderliches. Wir denken ja, Liebe, naja, das sind unsere Gefühle. Nein, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und direkt anschließend an diesen Abschnitt, da kommt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist nichts anderes als eine Illustration von diesem Vers. Da macht der Herr Jesus denen, die ihm zuhören, deutlich, was das bedeutet. Mit der ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand und mit der ganzen Kraft wirklich zu lieben. Das ist göttliche Liebe und ich glaube noch viel mehr. Und die Epheser waren von dieser ersten Liebe gefallen. Ich weiß nicht genau, wie das dann vonstatten ging, aber vielleicht lag auch eine Quelle da drin, in dem, was wir vorher uns auch schon, wovon wir gehört haben. Die Epheser standen als Gemeinde schon Jahrzehnte im Kreuzfeuer. Die mussten eine Menge durchmachen, die mussten eine Menge lernen, die mussten eine Menge Kämpfe ausstehen. Und ich glaube, wenn wir Menschen mit vielen Widerständen, Widrigkeiten zu tun haben, dann geben wir oft unser Innerstes stückweise preis. Die äußeren Taten, das, was wir tun, das können wir noch eine lange Zeit durchhalten. Wir können noch eine Menge machen. Aber wir nehmen manchmal Schaden an unserer Seele und an unseren Gefühlen, an unserer Liebe. Wir geben da manche Dinge preis, aber wir wissen, was noch richtig ist. Wir machen weiter mit unseren Taten. Wir machen weiter mit dem, mit unseren Aufgaben, mit unserem Verstand. Aber wir schaffen es nicht mehr, dem Herrn von ganzem Herzen zu lieben. Ihm unsere ganzen Gefühle zu bringen, unser ganzes Herz zu bringen. Und da muss der Herr ausdrücklich vorwarnen. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist keine Kleinigkeit, wenn in der Gemeinde noch eine Menge Aktivität herrscht, die richtig und gut ist. Das wollen wir auch nicht aufgeben. Das Schlimmste, was wir machen könnten, das eine gegen das andere dann letztendlich abzuwägen, nach dem Motto, ah, das sind hohle Werke, das ist nicht die richtige Liebe, also lassen wir es ganz. Nein, wir sollen das andere wieder aufwecken, das Herz und die Seele. Und das geht nur in der Verbindung zu unserem Herrn. Und davon sprechen dann die nächsten Verse, der Vers 5 und der Vers 6, wo in dem Sendschreiben die Epheser zur Buße aufgerufen werden, wo ihnen im Vers 5 gesagt wird, denke nur daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ein sehr ernster Vers, ne? Stimmt er mir zu? Aber da auch wieder eine Gefahr. Wenn wir über Buße sprechen, dann reden wir nicht über Moralisieren. Buße ist die Tür, die Gott geschaffen hat, dass wir wieder zu ihm dass wir wieder zu ihm zurückkehren können. Und er hat den Preis dafür gezahlt. Das Negative, was wir oft in der Buße sehen, das ist eigentlich der Weg, der uns vorgestellt wird, wenn wir nicht Buße tun. Dann kommen wir nämlich unter Gericht, allein durch unsere Taten. Wenn wir wirklich in dem verharren, was uns von Gott wegbringt, dann macht die Bibel auch kein beschönendes Wort darüber. Dann zeigt sie uns auch die negativen Konsequenzen auf. Aber das ist doch nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist doch, dass wir die Möglichkeit haben, umzukehren. Jetzt, gleich. Und das ist letztendlich Evangelium pur. Das ist etwas, was wir aus Taten niemals tun könnten. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr irgendwo einen Gefangenen in der Zelle dann sehen würdet und ihm sagt, du bist frei, die Tür ist offen, geh raus. Und der sich darüber monieren würde, wie kannst du mir nur Vorschriften machen, dass ich jetzt rausgehen soll? Ist doch absurd. Aber ich glaube, oft verhalten wir uns so, wenn wir über Buße nachdenken. Wir denken, da macht uns Gott Vorschriften. Ja, natürlich macht das auch. Aber wo? Zum Besseren. Zum Weg in die Freiheit. Und mit dieser Buße sollte dann bei den Ephesern wieder erste Werke verbunden sein. Als ich dieses Sendschreiben gelesen habe, habe ich mich gefragt, was sind denn dann diese ersten Werke der Epheser? Und ich fand da eine schöne Stelle in der Apostelgeschichte im Kapitel 19. Da lesen wir ab Vers 18, das ist zumindest ein erstes Werk der Epheser, was uns überliefert wurde. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreich aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Dieser Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig, ist so im Wortlaut fast der gleiche, der in Apostelgeschichte 6 zur ersten Erweckung in Jerusalem geschrieben ist. Da ging bei denen die Erweckungsbewegung in Ephesus los. Und was taten sie? Sie räumten zu Hause auf, bei den Dingen, die kein anderer sehen konnte. Und das ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig. Vieles von dem oder das Allermeiste, was uns von Gott trennt, das können keine Ältesten hier bei euch sehen. Das kann man nicht hier von der Kanzel sehen. Das kann vielleicht auch wenig dein Bruder und deine Schwester sehen. Das ist das, was dich trennt von Gott, weil es nicht auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist. Und damit haben damals die Epheser zu Anfang ihrer Gemeinde haben sie kurzen Prozess gemacht. Sie haben die Bücher, hier steht Zauberei, ich glaube im wörtlichen Übersetzung nennt das vorwitzige Dinge, da müsste man es, glaube ich, übersetzen. Ich glaube, das ist ein Begriff, den kann man relativ weit fassen. Das, was denen damals wichtig war. Für 50.000 Silberdrachmen. Ihr wisst es vielleicht, ich habe es mit Zahlen. Eine Drachme war ein Tagesverdienst. Wenn wir heute davon ausgehen, dass so ein Facharbeiter sicherlich auch gut 100 Euro pro Tag verdienen kann, dann ist das ein Betrag von 5 Millionen, den die Gemeinde damals einfach in Rauch aufgehen ließ. Wann macht man sowas? Wann schmeißt man solche Werte weg? Ich glaube, wenn man etwas gefunden hat, was wertvoller ist als das. Und ich glaube, es ist das, was wir auch heute brauchen. dass uns etwas wertvoller ist als das, was uns vom Herrn wegzieht. Und das ist der Herr selbst. Der hatte sich am ersten Vers von diesem Sendschreiben, hat er sich selber vor unsere Augen gestellt, hat sich der Gemeinde in Ephesus in seiner Herrlichkeit gezeigt, als der, der zwischen dem Leuchter wandelt. Wir hatten das ja letzten Sonntag gehört als Einführung in die Sendschreiben. Die Leuchter, das sind die Gemeinden selber, der genau dazwischen ist, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich wünsche mir, ich wünsche uns ganz neu diese Ausrichtung auf unseren Herrn Jesus. Nicht nur jetzt, wenn wir alle zusammen sind. Ich wünsche mir das heute Nachmittag, wenn ich mit meiner Familie am Tisch bin. Heute Abend, wenn vielleicht die Laune mal ein bisschen schlechter ist. Morgen am Arbeitsplatz, wenn die Sorgen von letzter Woche mal wieder frisch auf den Tisch kommen. Dass ich woanders hinblicke, nicht auf diese Probleme, die vor mir sind, sondern auf den Herrn selber. Dass er wieder etwas von dem erwecken kann, wie bei den Geschwistern damals in Ephesus. Ein brennendes Herz, viel Arbeit für den Herrn, viel Frucht. Dass das, was wir hier tun, Früchte bringt. Und ich hoffe, dass, wenn der Herr es schenkt, dass wir sie vielleicht auch irgendwann sehen können, dass es aufgeht. In unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserer Umgebung.